darf zunächst auch meiner Freude Ausdruck geben, dass wir wieder hier Gemeinschaft haben dürfen, dass unter dem Wort und in der Gewissheit, dass der lebendige Gott, der sich in Christus geoffenbart hat, auch will, dass sie seinen Gemeinschaft pflegen und in dieser dunklen Zeit zusammenrücken. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns hier wieder treffen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben können. Darum wollen wir dem Herrn immer wieder dankbar sein. Ich möchte in meinen Vorträgen etwas aussagen über die biblische Schau Gottes, das heißt eine biblisch fundierte Theologie. Zweitens über die biblische Schau des Menschen, eine biblische Anthropologie. Dann eine biblische Heilsschau und Gemeindeschau, die Ekklesiologie. Und das letzte, eine biblische Endzeitschau, die richtige Eschatologie. Ich weiß, dass man in einem Abend nicht ein solches Thema voll abhandeln kann. Und ich meine auch nicht, dass ich allein den vollkommenen und perfekten Blick hätte. Aber es geht um den Standort, den wir beziehen. Und darum möchte ich heute Abend, wenn es um die richtige Gotteserkenntnis geht, einen Vers lesen aus Epheser Kapitel 1, Vers 17. Da schreibt der Apostel Paulus an diese Gemeinde zu Ephesus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Das ist meine Bitte, und wenn alle hier in diesem Saal auch diese Bitte vor den Herrn bringen können und wir heute Abend mehr als noch vor einer Stunde weiter erleuchtete Herzensaugen bekommen, dann werden wir ihn besser schauen lernen. Denn es hängt zusammen, die richtige Schau Gottes mit der Schau des Menschen, dem richtigen Menschenbild. Denn wenn ich ihn nicht richtig erkenne, kann ich mich auch nicht sehen, wie Gott mich sieht. Denn wenn ich mich nur selbst beschaue, dann, das werden wir morgen Abend nur hören, werden wir einen Individualisten sehen, einen Egoisten, einen Sozialisten oder wer weiß, was für einen Isten. Aber wenn wir uns, wie die Bibel den Menschen zeigt, im Lichte Gottes sehen, dann wird auch unsere Stellung eine andere. Genauso ist es mit dem Heil. Wenn ich nicht das richtige Gottesbild und Verständnis habe, nicht weiß, wer in der Bibel bezeugt wird, ja, dann kann es so laufen wie in anderen Religionen. Nicht, dass ein Khomeini im Auftrage seines Allah den Krieg als das legitime Mittel für die Verbreitung seiner Religion hält. So fanatisch kann man werden und auch als Christ, wenn nicht diese Offenbarung da ist. Darum gibt es ja auch die vielen Denominationen, wo oft leider die einzelnen Erkenntnisbereiche gegeneinander ausgespielt werden. Und so hängt das richtige Heil von der richtigen Gottesschau ab, und es ist wichtig, wie ich mich im Lichte Gottes sehe. Wie neulich in einer Tagung von Pädagogen und Theologen, ich glaube, hab's hier schon mal erwähnt, ein Pfarrer sagt, ja, heute sind wir doch weiter als ein Paulus und ein Luther. Der Mensch ist doch nicht so böse, wie ihn die Bibel beschreibt. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn Sie das so meinen, dann haben Sie auch nicht den Jesus nötig, der Sie erlöst hat. Stimmt, das ist doch logisch dann. Ich frage mich immer wieder, weil ich mit vielen so gebildeten Leuten zusammenkomme, wie denn diese Menschen überhaupt noch logisch denken können, wenn sie eine Theologie vertreten, die das Produkt des eigenen Denkens ist, der eigenen Philosophie. Darum hängt das zusammen, auch die richtige Schau im Hinblick auf das Ende dieses Äons, das Ende der Welt, wie man es im Allgemeinen sagt. Wir dürfen wissen, das haben wir heute Nachmittag auch schon von Bruder Kühn gehört, was Gott mit Israel vorhat. Dann schenkt uns Gott auch den Blick für die richtige Heilsgeschichte. Das hängt eng zusammen. Nun, ich möchte anfangen mit dem Gottesbild. Ich hätte auch mit dem Menschenbild beginnen können, aber ich meine, es ist immer besser, wir fangen bei Gott an. Denn alle vom Apostel Paulus oder den Apostel geschriebenen Briefe fangen nicht beim Menschen an, sondern bei dem, was Gott getan hat, wie er sich verherrlicht, wer dieser Gott ist, dann verändern wir uns. Und das möchte ich auch tun. Etwas sagen von diesem Gott. Ich kann das nur anhand einiger Schriftstellen tun. Ich versuche das etwas zu systematisieren und Zeugnis geben. Es können nur einige Striche sein, skizzenmäßig, aber wenn der große Gott das beglaubigt, dann geht keiner so wieder heraus, wie er reingekommen ist. Ich will also keine Theologie betreiben im Sinne einer wissenschaftlichen Theologie, nicht eine historisch-kritische Bibelauffassung vertreten oder Gotteserkenntnis von dort her darlegen, auch keine liberale, keine sozialkritische in dem Sinne, dass wir nur einen Gott, einen Jesus brauchen für unsere sozialen Verhältnisse, das zwar auch. Und ich will auch nicht für die nur Frauen hier reden und eine feministische Theologie verkündigen. Und jetzt könnte ich manche theologischen Richtungen hier noch auflisten. Nein, darum soll es nicht gehen, sondern um das Wort Gottes. Ich habe manche Religionsstunde miterlebt unter dem Thema das richtige Gottesbild. In der Grundschule haben dann die Referendare, die ich dann mit beurteilen musste, meistens so begonnen, dass sie die Schüler gefragt haben, wie stellt ihr euch Gott vor? Und wir haben ihn sogar malen lassen. Na, was meinen Sie, was dabei rauskam? In der Regel in der Grundschule ein alter Opa, der sich irgendwo hinter den Wolken versteckt, mehr oder weniger gutmütig in seiner Physiognomie. Einer, sicher, der alles sieht, der viel kennt und weiß, der sich auch um uns kümmert. Aber das war eigentlich nicht das Schlimmste dabei, was die Schüler produzierten. Wissen Sie, was das Schlimmste war? Nun die Korrektur. Die Korrektur durch Lehrkräfte, die ja auch Theologie studiert hatten, um den Schülern einen Gott transparent, ja verständlich zu machen, dass sie damit was anfangen konnten. Und wie sah das Gottesbild in der Regel aus? So wie es heute in der Religionsdidaktik verkündigt wird, dieser Jesus, da ist ja Gott gekommen zu uns, ist ein Sozialer, ein Mensch, der die Gesellschaft verändern will, der uns helfen will, der am Kreuz gestorben ist und er lebt heute unter uns durch seine Worten und Taten wie ein Goethe, wie ein Albert Schweitzer. Wenn Sie auch so ein Gottesbild haben oder so ein Jesusbild, dann hoffe ich, es wird Ihnen heute Abend durch das, was wir sagen, gründlich zerstört. Aber ich weiß ja, diejenigen, die hierher kommen, haben doch mehr Verständnis. Ich sage das nur mal so, um darzustellen, wie der größte Teil der Menschen heute im Religionsunterricht agiert, Lehrer, und wie das auch oft leider von der Kanzel verkündigt wird. Darum wollen wir uns bei diesen negativen Aussagen nicht aufhalten, sondern ich möchte jetzt in zwei Bereichen etwas sagen über diesen Gott. Einmal über den allmächtigen Gott, den Herrschergott, den Gott der Herrlichkeit, der er ist und wie er sich im Alten Testament primär kundtat. Und über den Gott, der sich in Jesus Christus genaht hat, der hier Partner gesucht hat, der im Neuen Testament von einer anderen Seite uns bezeugt wird, der Gott der Liebe. Zu dem Ersten, der Gott, wie er uns im Alten Testament dargestellt wird und verkündigt wird, der Gott, der allmächtig ist, der Herrscher ist. In 1. Mose 28, Vers 3 heißt es, dass der Allmächtige segnet das Volk. Der Allmächtige, das ist unser Gott. Nicht irgendein Götze, nicht unsere eigene Vorstellung, nicht ein Hindu-Gott, nicht ein Moslem-Gott, sondern der Gott der Götter, der Allmächtige. Wir müssen das Wissen immer wieder uns verinnerlichen, damit wir wissen, wem wir folgen und wen wir als Gott haben. Auch wenn dieser Allmächtige auf dem Verborgenen handelt, regiert und uns Menschen begegnet. Er spielt seine Allmacht nicht aus, wie wir das tun würden. In Daniel 7, Vers 14 wird von seiner Herrschaft und Herrlichkeit gezeugt. Daniel hat ja in Sonderheit diesen Durchblick gehabt und konnte dann auch in diesem Auftrag eines allmächtigen Herrschers dann Herrschaftsgewalt in seinem Bereich ausüben. Ich will ja nicht nur hier jetzt diesen Gott beschreiben, wie er objektiv ist, sondern Sie spüren dies, dass ich dabei innerlich immer wieder angetan bin, einen Gott zu verkündigen, der auch heute Abend hier hineinwirken will, der in seiner Allmacht da ist, der jetzt hier Sorgen und Nöte und Probleme durch ein Wort wie einen Nebel zergehen lassen kann. Sagen Sie mal, geht Ihnen das eigentlich dabei noch so, dass Sie das noch fasziniert? Oder bleiben Sie bei so einer Verkündigung unberührt? Also meine Frau und ich haben jetzt vor ein paar Tagen jemanden besucht, den wir nicht kannten. Ich hatte über einen Artikel in Gnade und Herrlichkeit mit ihr Kontakt bekommen. Sie wohnt nur 30 Kilometer entfernt von mir. Sie bat mich, wenn wir mal dorthin kämen, möchten wir sie besuchen. Und das haben wir jetzt vor ein paar Tagen wahrgenommen. Sie sagt, ich bin 83 Jahre alt und habe eine Beinamputation gehabt. Jetzt war ich mal gespannt, wen finde ich denn da nun vor? Eine Alleinstehende, ja, jammernde, klagende, sorgende, missgrämige Frau, die etwas weiß vom Heiland und von dem allmächtigen Gott, aber keine Praxiskonsequenz daraus zieht. Ja, gespannt. Sie sprach eigentlich schon sehr ermunternd. Und als wir kamen, saß sie schon im Rollstuhl an der Tür, empfing uns, wir hatten gesagt, also gegessen haben wir, ich hatte abends noch einen Dienst in einer Gemeinschaft dort. Dann hat sie uns den Tisch gedeckt, erwartet uns mit Kaffee und Adventsgebäck. Ein strahlender Mensch, der sagt, geht's mir nicht gut? Dann musste sie mit ihrem Rollstuhl da alles machen, hantieren. Kein Verwandten dort, sie hatte gläubige Geschwister, die sich allerdings um sie kümmern. Und dann sagte sie, ach, und wenn ich mich hier an den Schreibtisch setze, die Bibel habe und Schriften von Gottesmännern lese, dann versinkt die Welt um mich her. Es hat mich beschämt und froh gemacht. Normales Christenleben, meine ich, oder? Wir wundern uns eigentlich nicht, und dabei sollte das normal sein. Warum? Ich füge das hier als Zeugnis ein, damit wir immer den Blick von dem allmächtigen Gott, den wir auch manchmal da irgendwo ferne wissen, wir wissen, er lenkt das Weltall, den Gott auch so hier in unsere Praxissituation hereinbekommen, in Christus werden wir noch sehen, dass wir auch davon was haben. Da dürfen wir mal egozentrisch denken. Oder? Dieser Gott ist der, der in Jesus Christus bezeugt und es uns sagen lässt, Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage. Ja, wir dürfen wissen von der Botschaft der Apostel, die nach Pfingsten das Zeugnis gegeben haben. Er lebt doch in uns. Eine Schwester aus unserem Hauskreis wurde vor einigen Wochen ins Krankenhaus eingeliefert. Gallensteine, Gallenoperation. Sie war schon sehr schwach Und dann stellt sich nach einer gewissen Zeit heraus, dass der operierende Arzt etwa einen gut erbsengroßen Stein vergessen hatte. Es gibt ja heute auch Mittel, diese Steine aufzulösen, das hat man versucht. Es half zunächst nichts und dann in dieser Schwachheit wurde ihr eine zweite Operation in Aussicht gestellt. Meine Frau und ich haben sie besucht und ich muss sagen, auch da, zunächst einmal, Gott macht keine Fehler. Wenn er ja der allmächtige, allwissende Gott ist, lässt er auch so etwas zu? Oder meinen Sie, er hätte den Stein übersehen? Ein natürlicher Mensch macht ja sofort den Ärzten Vorwürfe, ne? Nein, Gott sei Dank nicht. Und dann haben wir auch miteinander gebetet vor der zweiten Operation. Herr, du kannst doch auch diesen Stein durch diese Mittel noch sich auflösen lassen. Aber dein Wille geschehe. Gott weiß auch da, wie das Beste ist und diese Schwester hat das Gott überlassen. Nicht zwingend, aber ihm vertrauend. Als sie schon vorbereitet war zur Operation, wurde sie nochmal geröntgt und der Stein hatte sich aufgelöst. Die Schwester war sehr dankbar, zumal sie einen ungläubigen Mann hat, der sonst immer sagt, bei uns geht aber auch alles schief. Und wo bleibt dieser Gott? Und da kann Gott um seiner Ehre willen auch so handeln, er muss es nicht. Gottes Allmacht in Christus Jesus bezeugt uns, er ist da. Er kümmert sich um uns. Er ist der Allerhöchste, heißt es im Psalm 47, Vers 3. Er ist der Schöpfergott, der sich um den Menschen, um sein Volk kümmert. Und er ist, wie ich es schon eben auch bezeugt habe, der handelnde Gott. Dieser Gott schläft nicht, er schlummert nicht, auch wenn er aus der Ruhe heraus handelt. Wir leben in dem generell 7. Tage der Ruhe in Bezug auf die Schöpfung. Aber wir sollen auch wissen, dass dieser Gott sich aus Liebe und aus Verantwortung heraus um seine Schöpfung, um seine Gemeinde, um jeden Einzelnen kümmert. Auch um diejenigen, die da jetzt wieder durch Terroraktionen in große Nöte, in Leiden geraten sind. Auch das hat er zugelassen. Oder die Giftkatastrophe da in Indien. Oder was immer wir heute durch die Massenmedien ständig an katastrophalen Nachrichten erhalten. Gewiss stürzen sich die Reporter primär auf das Negative. Als Bruder Muhl und ich hierher gingen, sprachen wir darüber, die positiven Dinge aus Israel, nicht, die du auch, Gerd, heute Nachmittag referiert hast, die kommen ja nicht in die Tagespresse. Sensationelle Dinge und sowas wollen ja die Leute hören. Und das kommt irgendwo an, spannungsgeladene Inhalte und Situationen. Aber unser Gott wacht über allem. Er kennt den Seufzer eines kleinen Kindes, die Nöte der ärmsten Menschen, die da hungern. Es sind ja in Äthiopien Millionen. Er wird sicher auch nicht verstehen, warum da eine Regierung einen 200-Millionen-Palast dahinsetzt und gleichzeitig verhungern Tausende von Kindern. Wer kann denn das alles begreifen? Und dennoch handelt Gott. Aber nicht so, wie wir das in unserer Weisheit tun würden. Und wir wollen auch nicht alles, das muss auch gesehen werden, diesem Gott direkt anlasten, denn der Fürst dieser Welt ist der, der all diese von mir eben auch skizzierten Situationen, Katastrophen initiiert, das heißt in Gang setzt. Aber dennoch, Gott waltet über allem. Jesaja 44, 24 folgende beschreibt, dass er alles tut, was er auch will. Und letztlich wird sich ihm nichts widersetzen können. Weder die gewaltigen Politiker, noch die Finanzleute, noch diejenigen, die meinen, am Hebel der Geschichte, auch in der Gegenwart sitzen zu können, um manipulieren zu müssen. Letztlich werden sie manipuliert. Unser Gott ist der, der Geschichte und Heilsgeschichte überwacht und das auch zu einem herrlichen Ziel führt. Das macht mich getrost und gewiss. Das dürfen wir bezeugen. Und im Handeln ist er auch immer wieder der Gott, der Wunder tut. Die Bibel ist vom ersten bis zum letzten Blatt voller Berichte, die Gottes Wunder bezeugen. Und heißt es nicht auch in Jesaja 6, dass er der Wunderrat ist, der Wunderbare? Dieser Gott, der in ganz anderen Dimensionen lebt, mit seiner Allmacht, Allwissenheit und seiner Kraft und Herrlichkeit, der will sich kundtun, natürlich in den verschiedenen Zeitaltern unterschiedlich, im Alten Bunde mehr nach außen, spektakulär, oft demonstrativ, heute mehr von innen nach außen. Was ein größeres Wunder ist, als das Volk Israel durch das Rote Meer ging, oder wenn da jemand gefoltert wird und von seinem Herrn und Heiland Jesus Christus jenseits des eisernen Vorhangs nicht ablässt. Wenn da jemand auch in Leiden das Bekenntnis ausspricht, Herr, ich liebe dich. Wie Gott handelt, das weiß Gott besser. Wir haben vorhin gerade, als wir noch im kleinen Kreis beisammen saßen, auch ein Zeugnis vernommen von Bruder Kühl, wo Gott jemanden unmittelbar geheilt hat, einen jungen Menschen, gläubigen Menschen, der einen Tumor im Kopf hatte. Das kann Gott, heute auch. Und es ist nicht so, wie manche das weiß machen wollen, nicht, dass heute überhaupt keine Wunder mehr passieren, dass die alle vom Teufel wären. Das ist genauso extrem wie dies, dass wir meinen, Gott müsste nur heilen und es dürfte keine Leiden mehr geben. Aber auch in den Leiden und den Schwierigkeiten kann Gott sich verherrlichen. Dass jemand seufzend, leidend den Blick nach oben richtet, weil er weiß, Gott, du bist da. Und was ist das größte Wunder? Dass wir nach im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, der göttlichen Natur teilhaftig sind. Das größte Wunder ist, dass wir das Leben Gottes empfangen dürfen. Und dann erfahren wir immer wieder neu die offenbarende Macht und Kraft Gottes, seine Herrlichkeit auch im Wunder. Es ist für mich immer jeden Tag neu ein Wunder, dass ich ihn anschauen darf. Dass ich ihn loben darf, dass ich weiß, ich bin sein Kind, ich bin geborgen, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, auch wenn sie mich anfliegen. Ich brauche keine Furcht zu haben, auch wenn ich weiß, dass diese Welt einem schaurigen Schicksal entgegengeht. Ist das kein Wunder? Ist das nicht auch ein Wunder, dass wir hier heute Abend sitzen und nicht 2 Stunden irgendeinen interessanten Krimi am Fernsehen sitzen müssen? Das ist ein Wunder. Was meinen Sie, was für eine Macht dazu nötig ist, um die Menschen von solchen spektakulären Dingen, die da über die Massenmedien hineingetragen werden, in die Häuser, um davon loszukommen? Und alle haben sie Wunder erlebt. Ich bin überzeugt, wenn ich heute Abend fragen würde, wer hat diesen Gott, diesen Herrn schon erlebt in einem Wunder? Da gibt es keine kleinen oder großen. Was wir täglich von Gott her gesehen schauen, das ist das Wunder und was wir daraus machen. Und schließlich ist er der alleinige Gott. Nicht irgendein Gott unter Göttern. Er ist der Herr aller Götter. Und letztlich geht es in dieser Zeit um diese geistliche Auseinandersetzung. Es geht um das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes. Um Gott, Satan, Christus, Satan. Es geht darum, wer die Herrschaft bekommt und ob dieser Gott, dem wir gehören, den wir in Christus Jesus haben kennengelernt, ob der der alleinige wahre Gott ist. Und ich darf es nochmal sagen, wenn er der ist, der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende, alleinige Gott, der handelnd Wunder tut, wenn er der ist, ja, dann sollten wir diesem großen Gott vertrauen. Es kommt aber ein Aber, nicht im Sinne des Auflösens all dieser Zeugnisse, Argumente, die ich eingebaut habe, sondern ein Aber, das in dem Menschsein begründet liegt. Wenn es ja zugleich mit der Vermittlung des Wissens auch eine totale Verhaltensänderung gäbe, wäre das Problem schnell gelöst. Das ist ja bei Maschinen so, nicht wahr, bei Computern oder irgendwelchen Automaten. Aber bei Menschen, auch Glaubenden, will Gott, dass sie ihn erkennen und aus Liebe sich verändern lassen. Und darum brauchen wir auch die zweite Perspektive, der ich mich nun zuwenden will. Dieser Gott ist also nicht nur der Herrschaftsgott, der Allgewaltige, der wie er im Alten Bund beschrieben wird, der sich auch in seiner Heiligkeit kundtut, sondern er ist der, der den Menschen sucht. Im Alten Bunde wird uns in 2. Mose Kapitel 20 bezeugt, dass dieser Gott sich dem Volke Israel offenbaren will. Wenn auch, wie wir wissen, im Hinblick auf die Vermittlung der 10 Gebote über Engelmächte. Es wird das Gesetz, die 10 Gebote als Kern überliefert. Und in Micha 6, Vers 8 sagt der Prophet, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das wissen wir alle. Israel wusste, was Gott auch in seiner Heiligkeit forderte. Und es hat oft bezeugt, ich will, wir wollen das alles halten. Und kurze Zeit darauf waren die besten Willensentschlüsse wieder vergessen. Wir müssen sehen, dass nur die Kenntnis oder auch Erkenntnis von dieser einen Seite, einer Wesensseite Gottes, nicht hinreicht, um uns zu verändern. Da bedarf es noch einer zweiten Seite. Als wir jetzt am 4. Advent in einer Gemeinde waren und dort den Gottesdienst beiwohnten, wurde so in einer Lichtbildserie ein Gleichnis gebracht. Da hatte ein Junge einen Hund, er pflanzte Pflänzchen und dieser Hund hat sie immer wieder ausgescharrt, beseitigt. Und er versuchte nun diesem Hund, den er liebte, einmal durch Zureden, durch andere Maßnahmen, strenge Maßnahmen und sogar, indem er ihm etwas Gutes gab, einen Knochen beizubringen, dass er das nicht tun sollte. Er verstand es nicht. Und dann meinte er so bei sich selbst philosophierend, ich müsste ein Hund sein. Die Hundesprache verstehen. Vielleicht könnte ich ihm dann weismachen, was er sollte. Und dann wurde gesagt, so, es ist ein simples Gleichnis. Musste dieser große Gott in Christus die Gestalt des Menschen annehmen, um uns auf der gleichen Basis in der Sprache, in unseren Denkvorgängen so zu begegnen, dass wir etwas von ihm verstehen? Philipper 2. Darum ist er das Wort. Und wir können durch das Wort verstehen. Das Wort ist ein Kommunikationsmittel, wie wir heute sagen, ein Mittel der Gemeinschaft, der Verständigung. Johannes 1, Vers 1. Und so bemühen wir uns durch das Wort etwas von dieser Herrlichkeit zu bezeugen, aber entscheidend ist immer der Geist, der einem Wort, der Sprache innewohnt. Wenn ich jetzt Chinesisch könnte und würde Ihnen da eine chinesische Litanei vorsagen, verstünden Sie nichts. Man muss den Geist der Sprache verstehen und darum ist es wichtig, und ich zitiere nochmal Epheser 1, dass wir den Geist Gottes bekommen, damit wir das inspirierte Wort auch verstehen. Darum, wenn Sie das nicht verstehen, bitten Sie Gott mal darum, dass er das Ihnen eröffnet. Und wenn wir manches nichts auch von seinem Wort her erfassen können, sollten wir den Herrn bitten. Also er hat sich nun im neuen Bunde geoffenbart durch das Wort, und das Wort ist Jesus Christus selbst. Und Johannes kann von ihm bezeugen, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die vom Vater selbst stammte, voller Gnade und voller Wahrheit. Im Alten Testament wurde das Gesetz durch Mose vermittelt. Im Neuen Testament dürfen wir aber Gnade und Wahrheit erleben. Da ist uns das Herz Gottes geoffenbart in Jesus. Und darum kann Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Niemand hat Gott je gesehen. Und wenn im Alten Bunde sich dieser Gott offenbarte, war es entweder der Engel des Herrn oder in Menschengestalt, eine transformierte Gottheit, oder es war auch der erniedrigte Jesus. Ich kann das im Einzelnen jetzt nicht auseinanderlegen. Paulus schreibt darüber in 1. Korinther Kapitel 10, dass Christus selbst der geistliche Fels war, der mitfolgte. Das sind schon wunderbare Dinge. Aber er hat sich am meisten uns genaht durch seine Menschwerdung, durch seine Fleischwerdung. Und er hat sich nach Hebräer 1, in den Versen 1 und 2 so geoffenbart, dass Gott abschließend und entscheidend geredet hat in Christus zuletzt. Und da gibt es keine weitere Offenbarung. Alles, was über das geoffenbarte Wort und den erschienenen Christus hinausgeht, ist Verführung. Hier ist Christus, da ist Christus. Was da alles heute auch geschieht, wie viele Sekten ins Leben gerufen werden, wie viel falsche Offenbarung, weil man dieses Wort nicht ernst genug nimmt. Und so ist dieser Gott, der den Menschen als Partner sucht, im Alten Bunde zunächst der Gott Einzelner, der Gott des auserwählten Volkes. Und da ist er mit der Masse des Volkes nicht zurechtgekommen. Und im neuen Bunde, ein neues Geheimnis enthüllend, wendet sich dieser Gott in der Offenbarung einer herrlichen Körperschaft zu, nämlich der Gemeinde, über die wir dann auch nochmal in Sonderheit etwas hören, unter diesem Aspekt, unser Gott im Sinne der biblischen Offenbarung. Und so ist er im neuen Bunde zuerst der Gott, der nicht seine Machtfülle dokumentiert, der sie zwar damals in einem anderen Haushalt unter anderen Aspekten Israel durch Zeichen und Wunder präsentiert, aber er ist zugleich und entscheidend der leidende Gott. Und den verstanden die Israeliten nicht. Er kam in sein Eigentum und sie nahmen ihn nicht auf. Könnte das Gott heute manchmal auch sagen? Dieser erniedrigte Gott, der Gott des Kreuzes, erweckt Unverständnis in Gemeinden und Gemeinschaften. Oder wie der erhöhte Herr das im Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea sagen muss, ich stehe vor der Tür. Hier gibt es die ständigen Entscheidungen auch nach 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort des Kreuzes ist das Wort des Gekreuzigten. Das bewirkt eine Torheit bei denen, die verloren sind und verloren werden. Uns aber ist das genau die Gotteskraft. Und das kann nur durch den Geist Gottes geoffenbart werden. Die Jünger haben das zu Lebzeiten nicht verstanden. Auch sie waren gespannt auf einen Messias und damit diesen Gottesgesalbten, der das Volk von den Römern erlösen würde.
Und daran ist ja Judas gescheitert. Und wie oft scheitern wir nicht auch, wenn wir in Not und Elend stehen? Wir sprachen auch gerade noch mal im kleinen Kreis über jemanden, der wirklich in großen Leiden steckt. Stellen Sie sich vor, ein behinderter Mensch, dazu noch blind und zuckerkrank. Ne? Aber das kann man nicht in Worte fassen, was so ein Mensch da an Leiden mit durchmacht. Dass der dann, wenn er durch eine Schwester hier Kassetten bekommt, einmal sagt, ich will mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben. Ne? Wollen Sie sich darüber erheben oder überheben? Ich nicht. Oder wenn man die Geschichte des Volkes Israel sieht. Wie viele fragen doch, wie kann Gott das zulassen? Dieses Volk in den Leiden. Und in der Nazizeit hat sich ja das in einer schaurigen Weise dort manifestiert. Und noch ist dieser Weg Israels nicht zu Ende. Oder was mit der Menschheit geschieht. Nur wenn Gott durch seine Liebe, durch seinen Geist uns auch den leidenden Gott am Kreuz in Jesus Christus zeigt und offenbart, dann fallen die Hüllen. Und das darf ich jetzt auch schon wegnehmen, nur so geht auch die Gemeinde hier grundsätzlich den Weg. Nicht als die, die nach außen spektakulär irgendetwas Gewaltiges in Szene setzt. Das möchten wir. Ich möchte es auch sichern, ne? Das läge uns hier in Siegenweidenau jetzt eine Schar ausgerüstet mit Kraft und Vollmacht und Zeichen und Wunder geschehen, dass vielleicht da so ein ganzes Krankenhaus leer gebetet würde. Meinen Sie, dann würden die Leute anders? Zur Zeit Jesu hat sich herausgestellt, es half auch nichts. Und das weiß Bruder Muhl noch besser, nicht? Im tausendjährigen Reich wird selbst da, wo Satan gebunden ist, der Mensch grundsätzlich nicht geändert. Das wissen Sie vom prophetischen Wort. Am Schluss, wenn der Satan losgelassen wird, nicht, dann gibt es wieder eine rebellierende Menschheit nicht zu fassen, obwohl es ihnen so gut ging. Warum? Weil nur über das Verständnis des gekreuzigten Gottes in Christus der Mensch sich ändert. Und wir wollen immer wieder einen anderen Gott. Auch die Christen, ne? Wir, ich kenne das. Wie viele laden hochgestellte Persönlichkeiten ein, meinen zwar, dann könnten die auch mal was hören, nicht bei Einweihungen und so. Letztlich ist es eine Machtdokumentation. Ein schöner Chor, ein gewaltig neues Gebäude und wir repräsentieren. Das darf auch mal sein, verstehen Sie, ich will es mal extrem zeichnen. Haben wir es nicht gern, wenn in unserer Gemeinde einer mit einem Titel da sitzt, nicht? Der Herr Professor spricht, der gehört zu unserer Gemeinde. Der leidende Gott in Christus Jesus ist der, der sich so offenbart und der damit die tiefsten Tiefen auslotet. Er ist hinabgefahren und nur dann erleben wir seine Herrlichkeit, auch den herrlichen Gott. Wollen Sie diesen Gott der Herrlichkeit erleben, geht es nur über diesen Weg hinab. Ich kann Ihnen, ich sage es immer wieder, das wissen Sie, nichts anderes sagen, weil das die Botschaft der Bibel ist. Da, wo gewaltige Dinge nach außen geschehen, passiert es, dass Hunderttausende oft zusammenkommen. Ich habe früher gedacht, das müsste doch bei uns auch so sein. Aber ob das alles treue Nachfolger werden? Da erzählt doch der Pastor Busch von jemandem, der im Krankenhaus auf dem Pfotenbett quasi liegt und plötzlich, nachdem er das Abendmahl erhält, geheilt wird. Und dann kommt er nach einer Weile zurück und will ihm sagen, so, nun gehört ihr Leben aber diesem Jesus Christus. Da sagt er, was? Ich bin jetzt gesund, den brauche ich nicht mehr. So ist doch der Mensch und so sind wir. Und darum kann nur das Fundament sein, das Fundament des Kreuzes und des Gekreuzigten. So offenbart er sich. Und was sagt denn Paulus? Ich will nur verkündigen Jesus Christus, ihn als gekreuzigt. Und das passt dem alten Menschen nicht. Mir von Natur aus ebenso wenig wie allen, die hier da sitzen. Nur wenn der Geist Gottes uns zugleich allerdings durch dieses Kreuz durch den Gekreuzigten hindurch auch den Verherrlichten darstellt. Und das allerdings geschieht auch in der Bibel, im Neuen Testament. Nur die eine Seite des Kreuzes zu sehen, reicht nun auch nicht aus. Gott sei Dank erfolgte die Auferweckung durch die Macht und Kraft des Vaters. Und er ist der, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und das beschreibt der Epheserbrief über allen Mächten und Gewalten. Und der sogar in uns wohnt. Dass auch wir Teilhaber sein dürfen, jetzt schon dieser Macht und Vollmacht, die sich im Verborgenen auswirkt. Das ist der Gott der Herrlichkeit, wenn wir erleuchtete Herzensaugen haben, der jetzt gegenwärtig ist, dem alle Gewalt gegeben ist, der mit unseren Problemen und Nöten fertig wird, der weiß, dass aus Finsternis Licht wird, der das Ende der Heilsgeschichte und Geschichte kennt. Darum dürfen wir hier froh zusammen sein. Der uns zeigt, wie einmal Gott alles in allen sein wird. Darauf werden wir auch noch eingehen. Das dürfen wir wissen, darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Wer kann denn dieser Welt eine Antwort geben auf das Chaos, auf all diese Probleme, die da in der Menschheit auf dem Erdengrund sich kundtun und größer und mächtiger werden, sodass die Politiker, Wirtschaftler, Philosophen und alle Mächtigen nicht in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Wir wissen, wohin Gott zielt mit seiner Heils- und Weltgeschichte. Und darum ist er in erster Linie jetzt noch der Verborgene, aber der Gott der Liebe. Nur Liebe verändert die Menschen und verändert die Welt. 1. Korinther 13, wir kennen ja dieses Kapitel, wo uns Jesus Christus dargestellt wird, denn er ist der, der hier besungen wird vom Apostel Paulus und an dessen Leben wir teilhaben dürfen. Er ist der Gott, der alles wiederherstellt. Und ich nenne nochmal 1. Korinther 15 mit diesem herrlichen Ausblick, dass Gott sein wird, alles in allem. Aber weil zuerst Kreuz und Niedrigkeit kommt, müssen wir das bejahen, um dann umso mehr mit verherrlicht zu werden. Das ist Gottes Angebot. Und ich meine, wenn wir diesen Gott immer mehr schauen lernen und ihn anschauen, werden wir verwandelt nach 2. Korinther 3. Dann werden unsere Probleme gelöst, weil Gott immer größer ist und seine Liebe umfassender ist als alle Probleme. Dann mache ich Mut, weil ich das selber erfahren habe, auch in schwersten Lebenssituationen. Gott schenkt Liebe und Liebe verändert und verwandelt. Dass uns die Liebe Gottes so groß werden möchte, das ist etwas Herrliches. Und darum will ich noch einmal auf drei Dinge eingehen, die ich früher schon mal in einem anderen Zusammenhang dargestellt habe. Es geht um einige konzentrierte Aussagen Jesu unter dem Aspekt, den ich noch einmal wiederhole, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Jesus war die verkörperte, personifizierte Liebe. Wer kann sich so entäußern, gehorsam sein bis zum Tod am Kreuz, nur der, der liebt. Wir Menschen sind so egoistisch, wir würden das nicht tun. Von Natur aus kann das keiner, ich nicht, sie nicht. Aber Gott hat sich in Christus so wunderbar geoffenbart. Und darum noch einige, die sich ärgern. Und wie viele ärgern sich daran, wenn er sagt, Johannes 12, Vers 46, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer das nicht glaubt, der, so ähnlich habe ich das von einem Plakat mit einer entsprechenden Inschrift von, der verhielte sich so, als ob er die Sonne leuchtet und mit einer Laterne durchs Leben geht. Das sind wir Menschen ohne Jesus Christus. Sicher vermögen wir hier und da ein bisschen Licht zu verbreiten. Haben die Philosophen gekonnt, die Religionsstifter, Lichter, partiell, punktuell oder auch Irrlichter. Aber das Licht ist Jesus Christus. Und wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht in unseren Herzen, dann werden wir verändert. Und Licht ist immer die Voraussetzung für Leben. Ohne Licht kein Leben. Und Gott schenkt uns das Licht, das wir durchsehen dürfen. Und dann können wir auch angesichts der Advents- und Weihnachtszeit das als Symbol benutzen. Aber es geht uns doch hoffentlich nicht so, wenn wir das nicht hätten, dass wir dann in der Adventszeit traurig wären. Für die meisten Menschen ist doch Advent und Weihnachten nichts ohne das äußere Licht. So dürfen wir dankbar sein, dass wir dieses Licht haben dürfen und auch den Durchblick haben dürfen, Jesus kann wieder auf das prophetische Licht. Diese Lampe ist uns geschenkt in dieser dunklen Zeit, wo der Kühl wies darauf hin. Und es hat mich gefreut, als er sagte, überall wird der Ruf ganz konkret laut, Jesus kommt bald wieder, bereitet euch vor. Das wurde mir gerade auch nochmal vor einigen Tagen deutlich. Als ob der Herr mir sagen wollte, ich komme bald. Lasst alles, was euch hier beschweren will, dann hinten. Er ist das Licht und gibt uns den Durchblick. Der Morgen graut schon. Und der Morgenstern geht auf in unseren Herzen. Wir werden vereinigt mit ihm und dürfen uns freuen. Das bedeutet ja eigentlich Advent. Mein lieber Bruder, wenn jetzt in der Allianz Gebetsstunde, er fragte mich und sagte, lieber Bruder, du Vater, der die Einladung hat zu dem Thema, das hier die Verantwortlichen gewählt haben, der wiederkommende Herr am Schluss nochmal auf das vierfache Kommen Jesu hinweisen darf. Jawohl. Wir wissen, er kommt zuerst jetzt zu seiner Gemeinde. Das ist das Licht, das wir haben. Das haben die anderen nicht. Jetzt in der Adventszeit hörte ich die Botschaft eines evangelikalen Predigers in einer Gemeinde, wo man offen ist fürs Wort. Ja, er kommt dann bald wieder zum Weltgericht. Nicht, dann wird alles zusammengepackt. Er hat zwar wahrscheinlich nie auch auf diesem Seminar gehört. Ist doch erschütternd. Dass wir wissen dürfen, Jesus kommt zuerst zur Gemeinde und zum Weltgericht noch nicht. Das ist längst nicht allgemein gut, auch unter Glaubenden, nicht? Und darum sollen wir dankbar sein, aber ja, nicht daraus eine Überheblichkeit inszenieren, sondern es ist die Freude auf den kommenden Herrn und in aller Demut dürfen wir dieses Licht akzeptieren und bekennen. Dann ist er das Leben, Johannes 14, Vers 6. Das Leben, nicht biologisches nur, was die Menschheit heute je länger, je mehr vergöttert. Menschen werden zur Schau gestellt, die physische Kräfte haben oder die schön sind. Und das sind doch die Idole der heutigen Menschheit, Vergängliches. Ich habe es mir schon mal hier auch erwähnt, als ein junger Mann zu Pastor Busch kam, und ihm sagte, er spürte, er solle sich für Jesus entscheiden. Ach, Pastor Busch, ich will erst etwas vom Leben haben. Und da antwortete dieser Mann schlagfertig und weise, was? Etwas vom Leben? Junger Mensch, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Das darf ich hier den jungen Menschen auch sagen. Gebt euch nicht zufrieden mit etwas vom Leben. Das Leben gibt Jesus selbst, der Herr. Und dieses Leben ist stärker als der Tod. Dieses Leben kann niemand von uns nehmen. Neugeboren heißt, Leben aus Gott zu haben. Darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Wer hat die Hoffnung denn? Wenn hier Menschen abscheiden aus, dann wird das Grab oft als ein Ersatz so gepflegt, dass man ein zweites Götzenbild dort vorfindet. Ich sage nichts gegenüber Gräberpflege. Aber weil die Menschen keine lebendige Hoffnung haben. Bei uns in Korbach eine zerstrittene Familie, ein Denkmal hat die Familie dahingesetzt, dass alle anderen, die um die Familiensituation wissen, den Kopf schütteln. Man weicht aufs Vordergründige, aufs Äußere, das irdisch Repräsentative aus, wenn man das Leben aus Gott nicht hat. Aber wer dieses Leben hat, darf es auch bezeugen. Leben steckt an. Ja, sie fürchten sich mal, wenn einer eine Erkältung hat, nicht dem anderen ein bisschen zu nahe zu rücken, weil sie wissen, eine Krankheit steckt an. Wussten sie eigentlich schon, dass das Leben Gottes noch mehr ansteckt? Gehen sie mal mit so einer Gewissheit in ihren Beruf, ins Leben hinein. Und ich möchte etwas davon, nicht wahr, dass das Leben, das wir hier haben, ansteckend wirkt. Alle Menschen haben Angst vor der Ansteckung, vor einer Infektion. Ist ja auch schlimm, nicht? Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen, ich spreche noch so ein bisschen erkältet, auch einen Schnupfen. Gott sei Dank hat es mich nicht lahmgelegt, ich konnte nichts tun. Das Leben aber muss triumphieren immer wieder, wie es nach außen hin auch physisch in Erscheinung treten mag. Lassen sich dieses ansteckende Leben immer wieder neu schenken und wir haben es nur in ihm. Nie in dem Sinne, dass wir sagen, vor 30 Jahren haben wir uns bekehrt und das reicht aus. Wer in ihm bleibt, nur der, sagt die Bibel, hat ständigen Kontakt mit ihm und bringt Frucht. Ohne mich können wir nichts tun. Das gilt für die Leibesgemeinde wie für alle Glaubenden. Und ich möchte, dass das immer mehr in meinem Leben auch Platz greift, damit echte Frucht entsteht. Jesus ist das Leben und darum haben wir das Leben. Und schließlich das Letzte, er sagt, ich bin die Auferstehung. Johannes 11 in den Versen 25 und 26 bezeugt das der Herr den Schwestern angesichts des verstorbenen Bruders Lazarus. Also entweder muss doch so gar nicht mehr zurechnungsfähig sein, gibt doch diese Alternativen, oder aber der sagt die Wahrheit. Ich habe das mal im Religionsseminar meinen Referendaren gesagt. Es gibt nur diese Alternative. Wenn der sagt, ich bin, ist er entweder ein Heuchler oder ein Schwindler, oder das stimmt. Und wenn er sagt, ich bin die Auferstehung, dürfen wir doch jetzt schon im Glauben die leeren Gräber unserer lieben Entschlafenen sehen? Und sehen sie sich nicht eigentlich schon im Glauben dort oben, selbst als Verwandelter? Das ist keine Utopie. Paulus sagt, dass unser Bürgertum und unsere Heimat, unsere Politik, unser Wandel, wie man es übersetzen will, Philipper 3, dort oben ist. Das ist die Konsequenz der Ich bin Aussage, ich bin die Auferstehung. Und dann musste der Lazarus diesem gebietenden Zuruf des Herrn gehorchen. Das ist unser Gott. Was doch zum Freuen, nicht? Wir haben hier einen Bruder, der schon 90 Jahre erreicht hat. Nicht, lieber Bruder, ich darf Sie mal so ansprechen. Ein Gnadengeschenk. Das haben Sie nur, weil Gott Sie liebt und so lange hier unter uns gelassen hat. Und wenn der Herr Sie, aber auch junge Menschen abruft, dürfen wir wissen, die Kraft der Auferstehung nach Epheser 1, 19, 20. Ich glaube, ich zitiere das jedes Mal hier, nicht? Hoffentlich wird Ihnen das nicht zum Überdruss. Nein, so eine Botschaft, dass ich Ihnen immer wieder sage, die Kraft der Auferstehung lebt in uns. Das dürfen wir wissen, diese Kraft ist stärker als der Tod. Ja, wir sterben, aber nicht den Tod eines Ungläubigen, weil wir schon die Auferstehungskraft in uns haben. Entschlafen nennt das die Bibel nach 1. Thessalonicher 4. So einen Gott haben wir. Ach, und was sind wir oft schwache Abbilder dieses Gottes, der das bezeugt. Das liegt nicht an Gott. Das liegt allerdings auch an uns, ob wir ihn anschauen und verwandelt werden oder ob wir auf uns schauen und unsere unmöglichen Situationen beklagen. Und Sie sehen, das macht mich froh, wenn mein Herr und Gott, der in Fleisch und Blut hier unter uns war, das sagen konnte, ich bin das Licht, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Können wir das in der Teilhabe auch sagen, wenn der Herr in uns wohnt? Wir können es nicht in dieser Absolutheit sagen, ich würde nicht sagen, ich bin das Licht. Aber wenn das Licht in mir wohnt, habe ich Licht und darf klar sehen. In ihm wohnen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und darum darf ich aus diesen Schätzen nehmen. Und wenn ich weiß, dieses Leben in mir, kann ich das bezeugen, ich habe auch das schon mal erzählt, wenn dann also jener chinesische junge Mann im Alter von 18 Jahren zum Tode verurteilt war durch Erschießen und er noch etwas sagen durfte, als der Hauptmann diese Gruppe bespöttelte. Herr Hauptmann, ich danke Ihnen, dass Sie uns jetzt dort oben in den Himmel schießen. Dann hat er was von diesem Leben bezeugt. Und da war dieser Hauptmann so perplex, dass er die Erschießung absetzte. Und die Auferstehungskraft, die in uns wirkt, soll ständig den Herrn immer wieder verherrlichen. Ist doch ein Geschenk, wenn ein Bruder, wie unser Bruder nun mit über 80 Jahren noch hierher reist und das Wort Gottes sagen darf. Er tut das doch nicht zum Vergnügen, sondern weil er weiß, nicht, dass das Leben und die Auferstehungskraft in ihm ist. Ja, schön. Und das freut uns. Also zu diesem Vergnügen, nicht zu einem irdischen, nicht? Und so dürfen wir uns freuen, dieser Gemeinschaft. Ach, liebe Geschwister, wenn ich auch hier mal anfange zu schwärmen, dann sagt keiner, ich wäre ein Schwärmer in dem anderen Sinne, nicht? Auch wenn einer den Herrn lieb hat und ihn so erkennt, das hat unser Bruder Kühler damit auch gesagt, und dann sollen wir uns doch freuen. Es geht manchmal leider oft dann auch ein bisschen zu triste in unseren Kreisen zu. Das wollen wir nicht als eine Aufforderung nehmen, wie jenes Mädchen, das vor dem Spiegel stand, hatte gehört, ihr Lieben, ihr müsst strahlender aussehen. Und die Mutter denkt, was macht denn die da vor dem Spiegel? Was machst du denn da für Verrenkungen? Ja, ich liebe Strahlen. Ne? Das wäre der falsche Weg. Aber die Fülle des Lebens Gottes sollte uns dazu bringen. Und das wissen Sie, ich bin ein ganz nüchterner Mensch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Ich stehe im Berufsleben und kann den vielen Akademikern und meinen Referendaren nicht irgendwas vorsetzen. Da geht es um Wissenschaftlichkeit, auch um nüchterne Dinge. Aber in diesen Fragen darf ich eine lebendige Hoffnung bezeugen. Und das wollte ich Ihnen mitgeben. So verstehe ich biblische Theologie.
Halleluja.
Lob und Dank, jawohl, das heißt eine Lehre über Gott, die uns nicht kalt lässt, so wie im Videotext, der irgendwo erscheint, ne? Sondern eine Lehre, die zugleich in uns auch immer wieder Leben produziert, denn dazu ist die Lehre da, sie dient zur Veränderung. Und das möchte der Herr uns schenken, und darum wollen wir morgen Abend nun die Aussage der Bibel über den Menschen hören. Was er nun sagt, sowohl über den natürlichen, aber auch über den, den Gott verändert. Und Sie haben gemerkt, ich habe immer das von etwas mit hineingezogen, denn das hängt ja alles zusammen. Der richtige Gott, der Mensch hineingenommen in Gottes Plan und Handeln, die richtige Heilsschau und das angebotene Heil bis hin zum Ziel. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns diese Tage schenkt, dass wir ihn besser und mehr kennenlernen. Und ich rechne damit, dass der Geist der Offenbarung nach Epheser 1 uns immer mehr ihn und seine Herrlichkeit erleuchtet, dass wir dem Ziele gemeinsam näher können und das zum Lob und Preis seines herrlichen Namens. Amen. Amen.